Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute steht die 18. Folge mittlerweile an von Schatten und Skandale. Nico ist heute dran und er hat zum Thema Sekten einen Skandalfall mitgebracht.
Grüßt euch.
Nico ist auch am Start. Ihr hört's vielleicht schon, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, sie hält durch und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass meine Stimme sich so anhört. Ich war die letzte Woche leider saumäßig krank. Mich hat die Grippe ultra erwischt. Aber wir wollen natürlich trotzdem alle zwei Wochen eine Folge rausbringen. Deshalb hoffe ich, stecke ich Nico nicht an.
Ich hoffe es auch.
Nicht, dass es in zwei Wochen dann wieder umgedreht so ist.
Hätte ich sehr wenig Lust drauf.
Ja.
Aber ich glaube, das fühlen ganz viele, ja. Weil das geht jetzt ja auch gerade ultra rum.
Ja, übel. Deswegen. Alle sind gerade krank, meine ganze Familie. Ich glaube auch, dass meine Mutter mich angesteckt hat.
Ja, gut, klar, ja. Nach den Feiertagen und sowas.
Ja genau.
Ja, naja, wir werden es heute irgendwie hinkriegen. Naja, du musst ja auch heute nicht so viel reden.
Das stimmt, das ist sehr gut, das habe ich mir auch schon gedacht. Falls ihr noch nicht reingehört habt, vor zwei Wochen hatten wir schon den ersten Fall zum Thema Sekten. Da habe ich den True Crime Fall die Anthill Kids mitgebracht. Matthias hatte sich das Thema gewünscht. Ihr könnt uns auch jederzeit schreiben, am besten über Instagram, da lesen wir es eigentlich am schnellsten und am häufigsten. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne Mail schicken, ist nochmal alles in den Shownotes. Haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen, Nico? Ansonsten würde ich sagen.
Wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts, können wir ja gerne anfangen. Also wenn ihr die Folge vor zwei Wochen schon gehört habt, dann werdet ihr es höchstwahrscheinlich wissen. Sekten ist natürlich ein ziemlich hartes Thema. Also das ist immer mit sehr viel psychischer Gewalt, auch physischer Gewalt und sehr viel Missbrauch verbunden. Deswegen gibt es auch jetzt nochmal eine kurze Triggerwarnung. Es geht stellenweise um sexuellen Missbrauch von Kindern. Hilfe gibt es natürlich wie immer in den Shownotes und wer damit nicht klarkommt, kann die Folge gern mit jemand anderem hören.
Yes.
Bist du bereit? Du musst es dir geben.
Ich bin bereit.
Sehr gut. Dann fangen wir an im Jahr 1966. Der 20-jährige Wolfgang Knese kommt völlig fertig, schon schwach vor Hunger und mit dutzenden Schnittwunden in eine chilenische Dorfkneipe. Dort sitzen einige Bauern, die zuerst ganz verdutzt reagieren. Dann aber spricht Wolfgang, erklärt ihnen, was passiert ist und letztendlich stecken die Bauern ihn mit neuen Klamotten und Geld in ein Taxi, damit er zur deutschen Botschaft in die knapp 400 Kilometer entfernte chilenische Hauptstadt Santiago kommt. Wolfgang gilt damit als der Erste, dem eine Flucht aus der Sekte Colonia Dignidad gelingt. Der Fall gilt heute als eines der größten Menschenrechtsverbrechen mit deutscher Beteiligung und die Botschaft hat zu dem Zeitpunkt aber noch überhaupt nichts unternommen. Du hast gerade schon so leicht gestöhnt.
Ja, ich glaube, das ist ja, die Sekte ist natürlich in Deutschland vor allem sehr bekannt. Ich glaube, bei vielen klingelt's, aber wie immer, wenn du einen Fall mitbringst, bei dem es bei mir klingelt, sind bei mir natürlich große Wissenslücken da. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt.
Ist ja klar, man hat ja auch nicht immer alles so im Kopf. Also geklingelt hat's auch, aber es war halt bezeichnend für einen Skandal, finde ich. Aber da gehen wir dann noch drauf ein. Wir fangen erstmal an mit der Geschichte der Colonia Dignidad. Die beginnt gut 10 Jahre früher im Jahr 1956 in Heide in der Nähe von Bonn. Zu dieser Zeit, ist ja so kurz nach dem Krieg, hatten evangelische Prediger großen Zulauf. So auch Paul Schäfer. Schäfer hatte nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, mit Jugendlichen zum Beispiel in Camps oder Heimen zu arbeiten. Allerdings wurde er innerhalb kurzer Zeit gleich mehrmals entlassen, weil er einige Jugendliche missbraucht haben soll. Schäfer hat die Jungen zum Beispiel zu ihren sexuellen Fantasien befragt. Allerdings, nach draußen sind diese Taten erstmal nicht gekommen. Es gab also keine Anzeige oder sowas, was bei pädophilen Neigungen leider damals so der Umgang war in dem Umfeld, sondern er wurde einfach nur eben diskret entlassen und das war's dann damit.
Ich wollte gerade fragen, also die Arbeitgeber von ihm haben das nicht irgendwie gemeldet oder so, weil er wurde ja offensichtlich immer wieder angestellt.
Ja, das waren ja auch alles kirchliche Träger, die dann oftmals einfach das Ganze dann diskret behandelt haben, eben
lieber
ohne
schön
Anzeigen.
Unter den Teppich kehren.
Leider.
Toll.
Ja. Schäfer ist durch diese ganzen Entlassungen also immer wieder auf der Durchreise und zieht so von Ort zu Ort. Er ist ja Laienprediger und erkennt, dass er mit den Ängsten der Zuhörer spielen kann und sich so eine Gefolgschaft aufbauen kann. Er verbreitet deswegen immer wieder irgendwelche Schreckensszenarien ganz ausführlich, und dadurch, dass es halt kurz nach dem Krieg war und die Leute eh schon viel Angst hatten, hat das natürlich auch gezogen. Mhm. Und er hat ihnen halt immer wieder verklickert, die Sicherheit, die gibt's nur bei ihm. So baute sich dann mehrere kleine Gemeinschaften von Anhängern in der damaligen BRD und in Österreich auf und dann eben auch ein Haus in Heide. Das war offiziell ein christlicher Verein, der bedürftigen Jugendlichen kostenlos helfen soll. Also du merkst, es geht schon wieder um Jugendliche. Mhm. Das Ganze hat er dann eben mit dieser Gruppe an Anhängern aufgebaut, die ihm eh schon treu waren, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt so zum Start. Hinter den Kulissen nutzt er diese Einrichtung dann aber, um seine pädophilen und dann auch teuflischen Bedürfnisse zu befriedigen. Eine besonders brutale Methode ist die sogenannte Herrenrunde. Dabei werden dann, und ich sage es jetzt in Anführungszeichen, gefallene Mädchen und Frauen gezüchtigt, sagt Schäfer. Dadurch sollen ihre Hurengeister ausgetrieben werden. So viel dazu.
Und was müssen gefallene Frauen oder Mädchen gemacht haben, um das zu werden? Kann man das irgendwie sagen?
Ich schätze mal, einfach da sein, weil Schäfer war gar kein Freund von Frauen und auch seine Mutter hat er gehasst, da kommen wir dann später alles noch zu.
Ja, okay.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, nach allem, was ich so gelesen habe, dass das hauptsächlich irgendwie Vorwände waren oder wenn dann auch der kleinste Ausdruck von Emotionen und sowas. Ein jugendlicher Teilnehmer, also männlich, hat außerdem mal erzählt, dass er ein Stück Fallobst anstatt des angebrannten Essens gegessen hatte. Schäfer hat ihn sich dann nackt ausziehen und sogenannte Spießruten laufen lassen. Das kann man sich quasi so vorstellen wie eine Gasse von anderen Menschen, also teilweise auch anderen Camp-Teilnehmern, durch die er dann eben nackt laufen muss, und dabei schlagen sie ihm dann immer mit Stöcken oder anderen Gegenständen auf den Rücken.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass schon so früh, so am Anfang, schon so eine krasse Gewalt herrscht in seinem Kult, wegen eines vermeintlichen Vergehens, dann so eine bestialische Strafe irgendwie. Also er hat ein Stück Obst gegessen.
Ja. Man muss dazu sagen, ich habe das jetzt natürlich auch alles, wie ihr vielleicht auch schon merkt, relativ kurz gehalten, weil das zu der eigentlichen Sekte dann später nicht ganz so viel beigetragen hat. Das ist einfach quasi dann die Hintergrundgeschichte, aber die Methoden, die er dann quasi später noch anwendet, die sind dann nochmal deutlich extremer, also ähnlich dazu, aber halt viel ausgereifter. So ist es dann einfach eben hier seine Methode der Bestrafung, die er dann eben auch möglichst peinlich gestaltet, also sich nackt ausziehen lassen, die Herrenrunde, kommt später dann auch noch mehr, dass er halt auch ein Druckmittel hat und dass das dann alles so quasi funktioniert.
Ja, hört sich, also ist ja mit viel Scham verbunden, eben. Also auch sich nackt ausziehen zu müssen und so.
Grundsätzlich sollen die Gruppenmitglieder immer abhängiger von dieser namenlosen Sekte werden, also noch namenlosen Sekte. Sie müssen deswegen zum Beispiel ihren Lohn abgeben, kostenlos arbeiten und, das haben wir auch in deiner letzten Folge schon gehört, diese ganzen Maschen, Kontakt zu Freunden und Familie abbrechen. Außerdem müssen die Anhänger beichten, damit Schäfer dann ihre Geheimnisse gegen sie verwenden kann.
Ja, kann man, also das ist das Einmaleins, wie baue ich eine Sekte richtig auf eigentlich? Also Anhänger isolieren, ja, und dann am besten hast du noch irgendwie Druckmittel gegen sie, so.
Ironischerweise verlangt er außerdem komplette Abstinenz. Also seine Mitglieder, seine Anhänger dürfen oder sollen keinen Sex haben und sich auch selber nicht irgendwie befriedigen oder sonst irgendwas. Das ist ironischerweise deswegen, weil er ja immer wieder selbst dann die Jugendlichen missbraucht.
Ja.
Auch Wolfgang Knese, von dem ich dir ja gerade erzählt habe, ist mit 12 Jahren in dieses Heim gekommen Schon
mit 12.
Ja. Mhm. Schon am ersten Abend ruft Schäfer ihn in sein Zimmer und vergewaltigt ihn. Das wird Knese später dann so erzählen. So wie er es dann eben auch laut Erzählungen mit mindestens einem Jungen jeden Abend tut. Die Luft wird immer dünner. 1960, also 4 Jahre später, zeigen aufmerksame Eltern ihn nämlich wegen dem Missbrauch an ihren Söhnen an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und das örtliche Gericht erlässt dann auch einen Haftbefehl. Der wird allerdings nie vollstreckt. Schäfer flüchtet nämlich nach Chile und gründet dort die Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. In der Öffentlichkeit etabliert sich aber der Name Colonia Dignidad,
ja.
Heißt übersetzt die Kolonie der Würde, was auch ironisch ist etwa. Bevor wir jetzt aber in die Jahrzehnte voller Psychoterror, Missbrauch und Menschenrechtsverletzungen reingehen, kommen wir erstmal zu Paul Schäfer selbst. Da habe ich dir jetzt auch das erste Foto gleich mitgebracht. Da ist er schon ein bisschen älter, aber ich zeige es jetzt einfach mal.
Okay. Ja, was soll ich sagen? Er schaut da eigentlich aus wie ein netter Opi. Also er lächelt auf dem Bild, hat halt schon Falten, eine Halbglatze, weiße Haare. Ja, er schaut eigentlich nett aus, aber natürlich empfinde ich ihn jetzt nicht als freundliche Person, wenn ich ihn anschaue, weil ich ja schon weiß, was er gemacht hat im Laufe seines Lebens. Aber sonst schaut er eigentlich ganz nett aus. Ihr könnt euch das Bild ja auch mal anschauen auf Insta bei Schatten und Skandale. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich mehr dazu beschreiben soll. Er hat ein weißes Hemd an, eine grüne Fleecejacke, aber mehr, ja.
Man kann, glaube ich, noch, wenn man genau hinschaut, ein bisschen was in seinem Blick sehen.
Schielt er leicht.
Mhm.
Ah, weil sein eines Lid schon so runtergefallen ist, was ja bei vielen älteren Menschen so ist, konnte ich das nicht ganz sehen. Aber ja, er schielt leicht, ja.
Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Schäfer wird am 4. Dezember 1921 in der Nähe von Bonn geboren. In der Schule ist er nicht so wirklich besonders gut. Er muss 2 Jahre wiederholen. Und auch sonst ist er eher tollpatschig. Du hast ja dieses Auge gerade angesprochen, dass er so ein bisschen schielt. Das ist tatsächlich ein Glasauge. Er hat nämlich in seiner Kindheit versucht, einen Knoten in einem Schnürsenkel mit einer Gabel zu lösen und dabei ein Auge verloren.
Nein, weißt du, das ist eine von so Horrorstories, die einem Eltern oder Lehrer immer wieder erzählen, wo man sich immer denkt, ja klar, es hätte sich wirklich jemand den Kopf an der Heizung aufgeschlagen, weil man kippelt.
Ja, das ist so. Auch das Beispiel, was mir gerade eingefallen ist.
Ja, gell.
Ja, nein, er ist dieses Negativbeispiel.
Oh ja.
Ja. Während des Zweiten Weltkriegs soll er Offizier bei der Wehrmacht gewesen sein, so wird es häufig berichtet. Das ist allerdings falsch. Er hat nämlich nur als Sanitäter in Frankreich am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Nach dem Krieg war Schäfer dann zuerst Hilfsarbeiter auf Jahrmärkten, später dann eben Jugendbetreuer bei katholischen und evangelischen Organisationen. Er wird als ein starker Redner mit viel Charisma beschrieben. Sich selbst hält Schäfer für Gott, für seine Opfer wird er aber später zum Teufel. Frauen verachtet er. In einer historischen Tonbandaufnahme ist Schäfer zu hören, wie er sie als faules, stinkendes und fleischliches Pack bezeichnet. So, als faules, stinkendes und fleischliches Pack, was sagst du dazu?
Ich finde das absolut gerechtfertigt, also kann man ja nicht mehr zu sagen. Nee, also du hattest ja schon angesprochen, er hatte auch ein Problem mit seiner Mutter, oder? Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist halt einfach reinster Sexismus. Also
ja, mit dem Hintergrund schauen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Fall eben nach Chile. Wir erinnern uns, Schäfer flieht ja vor der Staatsanwaltschaft. Insgesamt kommen innerhalb der nächsten Monate bis zu 250 seiner Anhänger nach, unter anderem, weil Schäfer ihnen ein urchristliches Leben im gelobten Land verspricht, wo er und seine Anhänger dann vor der kommenden russischen Invasion sicher sind. Außerdem entführt er mit Falschaussagen und gefälschten Papieren bis zu 150 Kinder aus diesem Heim dorthin.
Hatten die Kinder, die da sind, eigentlich auch noch irgendwie Eltern oder eine Familie?
Teilweise ja. Also das war der Inbegriff von einer Nacht- und Nebelaktion und einem Charterflugzeug, das er quasi organisiert hat, um dahin zu fliehen. Die Eltern haben dann auch versucht, dagegen vorzugehen, aber es hat dann nichts genützt. Ich habe dir jetzt auch mal, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie das Ganze da ausschaut, einen Screenshot mitgebracht, wo das Ganze ist.
Also, wir sind eigentlich Luftlinie zwischen San Carlos und San Fabian.
Ja.
Habe ich das einigermaßen richtig ausgesprochen?
Ich glaube, mit dem Apostroph ist es Fabian.
Fabian?
Aber okay. Es geht mir tatsächlich bei diesem Bild mehr um...
wo es ist.
Ja.
Also, ich würde sagen, das ist so im tiefsten Wald, oder? Also, da ist es sehr viel dunkelgrüner als da, wo die Städte und Straßen sind. Und rechts geht's dann auch ins tiefe Gebirge, oder?
Das sind die Anden.
Die Anden.
Ja. Ja. Ja, genau. Also das ist wirklich mitten im Nirgendwo. Das Gelände ist ungefähr 15.000 Hektar groß, also ungefähr so viel wie so eine mittelgroße Stadt und liegt eben am Fuß der Anden. Die nächstgrößere Stadt ist Parral, ist 40 Kilometer entfernt, bis auf einzelne Dörfer, die da irgendwo in der Gegend verstreut sind und Landwirte, ist die Colonia Dignidad also extrem abgeschieden. Anfangs muss die Kolonie den Urwald roden und sich dann auch von wilden Kaninchen ernähren. Eine Flucht ist dann eben also jetzt, aber auch später, ziemlich aufwendig und meist aussichtslos, weil die Bewacher auch schon mit Autos ausgestattet sind. Also du kommst schlecht irgendwo hin, ohne dass sie nicht schon früher irgendwo zumindest in der Zivilisation auf dich warten und dich wieder mitnehmen.
Ja.
Die Siedler bauen schnell einen großen landwirtschaftlichen Betrieb auf, der die Milch- und Brotversorgung für sie, aber auch für die nähere Umgebung sichert. Danach folgt noch eine Schule und ein Krankenhaus, in dem auch chilenische Kinder kostenlos versorgt und unterrichtet werden. Dementsprechend schnell wächst auch das Netz an Unterstützern in der Umgebung. Der chilenische Staat erkennt das Ganze letztendlich als wohltätigen Verein an, was zur Folge hat, dass die Sekte keine Zölle mehr zahlen muss.
Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass die Sekte halt so ein gutes Standing in Chile hatte, weshalb das dann auch so lange gut gegangen ist, weil die haben ja auch viel Infrastruktur gebracht, also ein Krankenhaus, kostenlose medizinische Versorgung. Ich meine, das hatte ja auch für die Region, wenn man nicht selbst im Kult war, halt auch viele Vorteile eigentlich.
Ja.
Eine Zeit lang.
Richtig. Ich habe dir, das ist jetzt auch leider schon das letzte Bild, ein Bild von diesem Heim selbst mitgebracht.
Also ich muss sagen, das schaut wirklich hübsch aus. Eigentlich voll heimelig. Also wir sehen praktisch durch ein Tor, durch den Eingang zum Gelände praktisch hindurch auf dem Haus. Da ist so eine Art Torbogen, darüber steht Benefactora Dignidad. Da ist auch so eine kleine Mauer außenrum um das Gelände und das Haus schaut wirklich, ja, heimelig aus. Also es hat ein rotes Dach, schaut schön frisch gestrichen aus, weiße Fensterrahmen.
Ich finde es auch so nett und ironisch irgendwie, dass auf der Mauer so Tiere abgebildet sind.
Oh, stimmt.
Also du hast
eine
da
Ziege und ein Huhn, oder?
Ja, Ziege, Esel, irgendwie sowas, ja. Ja, Ziege ist wahrscheinlich eher ein Hühnchen. Ich finde, auf den ersten Blick sieht das mehr aus wie so ein Kindergarten.
Ja. Ja, oder wo Eltern ihre Kinder zum Feriencamp hinschicken oder so.
Das ist es ja letztendlich auch genau das, ja. Aber wir haben ja gerade Kindergarten, Feriencamp gesagt. Wie das Ganze entstanden ist, ist ziemlich heftig. Nämlich durch harte Arbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen und durch die Anhänger eben. Sie werden ab dem Kindesalter zur Arbeit gezwungen. 7 Tage die Woche bis zu 16 Stunden pro Tag. Lohn gibt's natürlich nicht. Ruhetage, Gottesdienste, Gebetszeiten, die theoretisch ja im Christentum wichtig sind, werden größtenteils als sinnlos vertane Zeit abgetan und auf ein Minimum begrenzt. Und zwar nur dann, wenn Schäfer sie zu seinem Vorteil nutzen kann. Nämlich, wir haben es ja vorher auch schon bei dem Heim in Deutschland gehabt, bei Beichten, bei denen nicht nur die intimsten Geheimnisse abgefragt werden, sondern auch das Fehlverhalten von anderen, die dann hart mit Demütigung und Prügel bestraft werden. Also, du musst dir das vorstellen, ne, du bist da mit ungefähr, jetzt sag ich mal, 150 Kindern, 250 Anhänger, die gefolgt sind. Das wird jetzt dann bisher ein bisschen variieren, weil das hast du ja auch nicht von heute auf morgen hochgezogen. Aber du hast da deine Regeln und sobald du mit jemandem sprichst, kann es sein, dass der sich dann dem Sektenführer anvertraut, der dann natürlich sagt, so nein, ich verrat's nicht, was brennt dir auf der Seele, ich merk's doch. Ja. Dann verrätst du den und dann wird der andere quasi dann bestraft dafür.
Also ständige Kontrolle praktisch.
Genau.
Ja.
Zeitzeugen sprechen deswegen da auch von Geheimdienstmethoden.
Mhm.
Grundsätzlich sind auch private Gespräche komplett verboten und es wird so bestraft nach dem Motto, der Zuhörer kriegt's am heftigsten ab. Also das, wenn du dem zuhörst und irgendwer anders, der daneben stand und gesehen hat, dass du da mit irgendwem sprichst, kriegt natürlich der, der geredet hat, was ab, aber der Zuhörer am heftigsten, dass die dann meistens direkt zu dem gelaufen sind.
Ah, ich wollte gerade sagen, damit der zuhörende Part praktisch das sofort unterbindet und dann zum Sektenanführer
genau,
läuft.
Ja. Ja. Also quasi an jeder Ecke muss der dir über die Schulter gucken.
Dadurch werden ja auch die Anhänger untereinander isoliert.
Mhm.
Weil du musst ja ständig Angst haben, dass dich einer von den anderen Anhängern verrät.
Mhm. Ja, dass der, mit dem du ein Gespräch führst, dich verrät. Dass jemand, der euch sieht, euch verrät. Ja. Was denkst du jetzt? So diese Regeln werden ja nach und nach etabliert. Du hast die harte Arbeit, du hast den Hunger, du hast hier dieses auch psychische mit keine privaten Gespräche, alle sind still, jeder könnte der nächste Spion sein. Wie reagieren die Anhänger darauf?
Das ist ja ganz ähnlich, wie es auch in meinem Fall war. So diese dauerhafte Arbeit bis zur Erschöpfung, dann kaum Schlaf. Wenn du 16 Stunden arbeitest, hast du kaum noch Zeit, dich gescheit auszuruhen, deine Kräfte zu regenerieren oder sonst irgendwas. Und wenn du wirklich daran glaubst, dass der Sektenanführer dich retten wird vor einer russischen Invasion und dass du dadurch ins Himmelreich kommst, dann gibst du ja immer mehr deinen eigenen Willen auf und du akzeptierst einfach viel mehr. Und dadurch, dass du nicht mal über deine Zweifel mit irgendjemandem sprechen kannst, wird es ja noch schlimmer. Du bist ja nicht nur isoliert von der Außenwelt, sondern auch isoliert von den Menschen, die direkt um dich herum sind. Heißt, du bist eigentlich ganz alleine und einsam, aber auch irgendwann über die Zeit so gebrochen, weil du ständig arbeiten musst.
Ja.
Wahrscheinlich richtig. Nicht richtig zu essen bekommst, nicht richtig schlafen kannst. Du
wirst zum Zombie, einfach zum Roboter.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja. Ja, ich meine, wir sind auch ganz am Anfang. Ist natürlich auch hier die Reaktion, nämlich es gibt keine.
Ja.
Die allermeisten folgen Schäfer und sind ihm hörig. Sie glauben, dass sie auserwählt sind und alles, was er predigt, gottgefällig ist. Also die harte Arbeit, der Fleiß und letztendlich auch eben der Verzicht auf jede Freude ist alles von und für Gott. Auch die Vergewaltigungen bringen die Gefolgschaft nicht von Schäfer weg. Das liegt zum einen daran, dass er sich tagsüber extrem gut und gutmütig gibt. Einige Erwachsene wissen außerdem wohl überhaupt nicht Bescheid. Und der Rest will es gar nicht sehen, also berichten dann später Zeitzeugen eben. Ich habe sehr viel auf Aussagen von Zeitzeugen gesetzt, weil das dann auch die, dadurch, dass alles so abgeschottet ist, die vertrauenswürdigsten Quellen sind, sage ich jetzt mal.
Ja.
Der Rest hält sich eben für auserwählt, die laut Schäfer auch schon, hast du ja gerade auch schon gesagt, einen Platz im Himmel haben. Und wer sich dann eben gegen den Prediger, den Sektenführer wendet, verliert das alles.
Ja.
Es gibt natürlich ein paar wenige, die ihm nicht glauben und die fliehen wollen. Die werden aber, wie gesagt, heftig bestraft. Ich habe ja am Anfang eben von Wolfgang Knese gesprochen, der dem es dann letztendlich gelungen ist. Ihm ist es aber erst beim dritten Versuch gelungen zu fliehen. Nach den ersten beiden wurde er fast totgeprügelt, sagt er dann in einem Interview mit der Zeit. Er hat gemeint, dass er einmal sein Hemd kaum vom Körper bekommen hat, weil das viele Blut so an der Haut geklebt hat. Dazu kommen dann spätestens im Verlauf der Jahre mehrere psychologische Bestrafungsmethoden. Zum Beispiel ein einjähriges Redeverbot komplett oder weitere Isolation, sprich man darf nur zum Arbeiten aus der Zelle raus, sonst wird sie ständig von den, sage ich jetzt mal, Aufräumern überwacht. Die Aufmüpfigen müssen dann teils auch Tabletten schlucken, die müde und schwindlig machen. Der Wolfgang Knese hat das dann so beschrieben, dass leichteste körperliche Arbeit unmöglich wirkt. Und unter diesen Einwirkungen muss man dann aber trotzdem auf ein Gerüst hoch oder so eine Kreissäge bedienen mit mannshohen Sägeblättern. Und er hat dann auch gemeint, dass er eine Methode gefunden hat, diese Tabletten quasi dann zu verstecken, dass die Leute dachten, er nimmt sie ein und sie dann unauffällig ausgespuckt hat. Mhm. Als sie dann das rausgefunden haben, hat er Spritzen bekommen. Also wurdest unter Medikamente auch gesetzt, zusätzlich zu diesen psychologischen Methoden wie Redeverbot, Isolation, zusätzlich zu dieser harten körperlichen Arbeit, die du dann unter großer Erschöpfung und Medikamente verrichten musst.
Vor allem, wenn du dann, keine Ahnung, Kreissägen benutzen musst, da ist ja auch dann das Verletzungsrisiko voll hoch.
Mhm, richtig. Und es wurden natürlich auch Elektroschocks verwendet, die alle wieder gefügig machen sollen, auch für den Missbrauch eben durch Schäfer. Mhm. Gängig sind auch Zwangssterilisierungen und Folter. Also wie gesagt, ist jetzt nicht alles auf einmal, sondern teilweise im Laufe der Zeit, aber ich habe das jetzt mal so zusammengefasst.
Ja.
Familien werden systematisch getrennt. Jede Form von Beziehung ist verboten. Also Männer leben da, Frauen leben da, Kinder leben da, niemand lebt miteinander. Die Jugendlichen von damals erzählen heute, also total absurd, als ich das gehört habe, wenn sie damals jemand gefragt hätte, wer ihre Eltern sind, dann hätten die nicht gesagt, weiß ich nicht, sondern was sind Eltern?
Ja.
Also so komplett abgeschottet von allem, von jeglichen sozialen Interaktionen, jeglichen Beziehungen zwischeneinander.
Ist denn Sex zu der Zeit immer noch verboten?
Ja, ja, alles verboten.
Heißt, die Kinder kommen praktisch von außen mit ihren Eltern in den Kult rein?
Teilweise, ja.
Ah, okay.
Mhm. Kommen wir dann jetzt gleich auch noch zu, aber das sind so die Methoden. Aber durch die Arbeit entwickelt sich die Sekte immer weiter. Nach außen wirkt sie immer noch gemeinnützig und wie ein Mustergut, so beschreiben es Medien damals. Es gibt unter anderem auch ein Internat für chilenische Kinder, das Schäfer aber eben nutzt, um für den Sektennachwuchs zu sorgen.
Weil ich dachte mir schon, dann kommen ja gar keine Kinder nach mehr in den Kult.
Eben.
Vor allem,
der
Schäfer, der hat ja auch jetzt keine intime Beziehung mit Frauen in seinem Kult, oder?
Nein, nur Kinder. Also mein, dieses Internat, er hat sie ja nicht für immer entführt, die Kinder, sondern die sind dann eben für eine gewisse Zeit daher gekommen, für ein Semester, für ein Schuljahr etc. Aber als sie dann zurückgekommen sind, haben die Eltern den Kindern nicht unbedingt geglaubt oder seltenst, wenn sie was erzählt haben. Irgendwann werden die Kinder und Jugendlichen ja auch dann zu alt für Schäfers Vorlieben, deswegen auch eben dieses Internat. Da müssen dann die chilenischen Kinder herhalten, die für Wochenendaktivitäten oder eben dieses Internat oder auch ins Krankenhaus der Colonia Dignidad kommen.
Mhm.
Ich habe gerade schon von den Bewachern erzählt, die Autos hatten und natürlich auch Waffen und abgerichtete Kampfhunde mittlerweile. Und auch dieses, sag ich jetzt mal, Überwachungssystem, das auch die wenigen vor der Flucht quasi bewahren soll, wurde immer weiter ausgebaut, dass die Kolonie mittlerweile mehr einem Gefängnis als eben diesem versprochenen, gelobten Land gleicht.
Wird das Haus, das wir uns vorher angeschaut haben, dann auch noch irgendwie umgebaut? Also die Mauer war jetzt ja relativ niedrig zum Beispiel.
Das bleibt so, es kommt aber später noch Stacheldrahtzaun drauf.
Ah,
oder
okay.
Das ist ja nicht das komplette Gelände. Also wie gesagt, das Gelände war so groß wie so eine mittelgroße Stadt.
Ja.
So ganz außenrum kommt dann eben hoher Stacheldrahtzaun, über den du teilweise auch springen konntest. Aber das war jetzt teilweise auch dann zum Beispiel nur die Schule, die halt eben dann dieses Tor hatten oder nur das Wohnhaus oder sowas.
Okay.
Aber bei diesem Ausmaß, das annimmt mit dem Missbrauch, mit den unmenschlichen Bedingungen, mit den Foltervorwürfen. Was denkst du, wie reagieren die Behörden drauf, wenn ich schon so blöd frage?
Ich habe es ja vorher schon kurz angeschnitten, ne? Das Land profitiert ja im Endeffekt von der Sekte durch die Infrastruktur.
Ja, da kann man trotzdem nicht einfach wegschauen.
Sollte man meinen, das ist richtig, aber ich glaube, die schauen da sehr gerne weg, um die Vorzüge weiter behalten zu können.
Ja, nachdem das ja auch ein Skandalfall ist, ne?
Ja.
Es ist schon ganz richtig, wie du das sagst. Die Sekte hat durch Geschenke und Gefälligkeiten ein riesiges Unterstützernetzwerk aufgebaut an Polizisten, Landwirten, Lokalpolitikern in der ganzen Region. 1966 gelingt es Wolfgang Knese dann ja zu fliehen, also 5 Jahre, nachdem die Sekte dann quasi offiziell so gegründet wurde. Aber unter enormer Anstrengung, er schafft es tatsächlich, eine Pressekampagne loszutreten, wird auch kurz von der chilenischen Polizei geschützt, weil die Sekte Aufpasser schickt, um ihn zu verfolgen. Da prügelt sich dann die Polizei auf offener Straße mit den Sektenaufpassern. Aber das Ganze hat überhaupt keinen Erfolg. Knese muss nämlich ohne Pass über die Anden nach Argentinien fliehen.
Alleine?
Alleine, ja. Also er ist mittlerweile 20.
Ja.
Aber ja, alleine ist er geflohen. Weil es sollte dann auch ein Prozess kommen und alles, aber es war ihm zuvor schon bekannt oder wurde ihm gesagt, dass die Colonia Dignidad falsche Zeugenaussagen organisiert hatte und das Gericht bestochen hat. Deswegen hätte auch dieser Prozess keinen Erfolg gehabt und Knese flieht ohne Pass zu Fuß über die Anden nach Argentinien.
Ja, aber das ist krass. Also dadurch, dass Schäfer halt auch alle bestochen hat, die irgendwas zu sagen haben, ne, und dann bist du da als 20-Jähriger, ohne Pass, ohne Geld und da musst du auch noch alleine, der ist mit 12 Jahren in die Sekte gekommen, ja, hast du vorher gesagt.
Ja, da in dieses Heim bei Bonn.
Ja, der war da ja 8 Jahre
Ja.
In diesem Gewaltzyklus drin. Und dann bekommst du aber auch gar keine Hilfe, sondern musst du alleine über die Anden fliehen.
Ja, richtig. Später gelingt dann auch anderen Jugendlichen noch die Flucht. Die deutsche Botschaft glaubt ihnen aber nicht, also die fliehen zur Botschaft dann quasi, glaubt ihnen aber nicht und schickt sie teilweise sogar wieder zurück.
Wenn da mehrere Jugendliche aufschlagen, Entschuldigung.
Wir gehen da... Also,
der Schäfer wird doch nicht die deutsche Botschaft auch bestochen haben, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Da gehen wir später noch genauer drauf ein. Ja. Aber zu der Zeit, also eben 1966, gerät die Colonia Dignidad durch diese Pressekampagne von Knese vor allem in den Fokus der chilenischen Öffentlichkeit. Das Parlament stellt deswegen auch Untersuchungen an und stellt Unregelmäßigkeiten fest, surprise. Trotzdem gibt es keine Sanktionen. Warum, ist nicht offiziell belegt. Mutmaßlich, meine Mutmaßungen, wegen Korruption eben und dieses großen Unterstützernetzwerks aus Politik, Polizei, Bevölkerung etc. Und jetzt kommen wir dann langsam in die frühen 1970er Jahre. Weißt du zufällig, was da in Chile passiert ist? Jetzt machen wir so einen kurzen Abstecher in die chilenische Geschichte.
1970. Revolution.
Kann man immer mal reinwerfen, wenn man keine Ahnung hat, ne? Revolution.
Ich habe gerade wirklich versucht nachzudenken, aber bei mir kommt da gar nichts auf, ne?
Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass das Pflicht Allgemeinwissen ist. 1970 wird die linksgerichtete Unidad Popular in die Regierung gewählt, die Colonia Dignidad unterstützt währenddessen allerdings rechte terroristische Gruppen und vernetzt sich dabei auch mit mehreren Großgrundbesitzern, die fürchten, dass sie durch diese linksgerichtete Regierung enteignet werden. Schäfer lässt deswegen, habe ich ja gerade schon angesprochen, Stacheldrahtzäune, Stolperfallen, Wachtürme und Bunker bauen.
Entschuldigung, was wolltest du jetzt, dass ich sage?
Gleich, das kommt gleich. Das kommt ja, jetzt ja nicht. Das kommt gleich.
Okay.
3 Jahre später, das ist jetzt das, wird die Regierung durch einen Militärputsch gestürzt und es kommt General Augusto Pinochet als Diktator an die Macht. Der Name hat mir jetzt was gesagt. Weiß nicht, ob er dir auch was sagt. Ich habe jetzt nicht unbedingt sonderlich gut in Geschichte aufgepasst.
Ich glaube nicht, dass wir das an den Schulen durchgenommen haben, beziehungsweise aktuell durchnehmen. Also,
das stimmt.
Der Geschichtsunterricht ist ja doch sehr eurozentristisch. Ja. Ich meine, er gibt ja auch Sinn, aber.
Klar.
Ja.
Auf jeden Fall, dann lernen wir hier auch noch ein bisschen was. Während der Diktatur gibt es eine enorme Zahl an Menschenrechtsverletzungen, darunter etwa 2000 Morde, mehrere 10.000 Fälle von Folter und etwa tausende verschwundene Chilenen. Und die Colonia Dignidad ist ein großer Teil davon. Schäfer hatte Pinochet mit seiner Zollfreiheit, ne, wir erinnern uns, es war ja eine gemeinnützige Organisation,
ja,
unter anderem Waffen für den Putsch besorgt und auch danach haben die beiden dann noch eine enge Kooperation. Deswegen lässt der chilenische Staat die Siedlung dann letztendlich auch nicht mehr untersuchen.
Ich finde das irgendwie so wild, dass das eine religiöse Sekte ist.
Mhm.
Und schon am Anfang war so, nee, wir haben eigentlich keine Zeit für so einen Schwachsinn wie Gottesdienste oder ähnliches. Weißt du, mhm, Kinder müssen da die ganze Zeit arbeiten und jetzt liefern die auch noch Waffen.
Ja.
Das hat ja gar nichts mehr mit Religion zu tun. Oder wie komme ich am besten ins Himmelreich?
Ja, vor allem also nach der Angst durch eine russische Invasion,
ja,
sind wir hierzu, wir unterstützen Militärputsche.
Ja.
Diese Kooperation besteht in den nächsten Jahren eben auch noch weiter. So sammelt Schäfer mithilfe seiner ganzen Kontakte, die er da in seinem Unterstützernetzwerk hat, Informationen für den Geheimdienst DINA. Und lässt den Geheimdienst auch das abgeschottete und streng bewachte Gelände für die Inhaftierung von Regimegegnern nutzen. Mittlerweile, also das war damals noch nicht, aber heute ist bekannt, das ist nicht mal ansatzweise alles. Schäfer stellt DINA nämlich auch einen unterirdischen Kartoffelkeller als Folterkammer zur Verfügung. Teilweise werden die Gefangenen an Metallroste gefesselt und dann unter Strom gesetzt. Zeitzeugen sprechen später dann von einem wahnsinnigen Geschrei jede Nacht. Außerdem werden immer wieder Politiker aus der Opposition dorthin verschleppt und ermordet. Bis heute ist unklar, wie viele. Sie wurden dann damals eben in Massengräbern begraben, später wieder ausgegraben und dann verbrannt. Schaust ganz.
Das hat jetzt nochmal einen ganz anderen Turn genommen irgendwie.
Es geht viel wilder weiter, ja.
Also das hat jetzt ja schon eher, keine Ahnung, Mafia-ähnliche Strukturen, also keine Ahnung, da werden jetzt Leute verschleppt, in irgendwelche Kerker gesperrt, gefoltert.
Aber ja, ja.
Kerker-ähnliche Kartoffelkeller? Hä?
Ja. Wie gesagt, das hat die Sekte wahrscheinlich gerettet, in Anführungszeichen. Dieser ganze Machtwechsel, die Kooperation dadurch. Aber ja, also natürlich, dass du dann jetzt anfängst mit Folterkammern, Ermordungen, Massengräbern.
Ja.
Die Sekte ist mittlerweile immer mehr eine Operationsbasis für das Pinochet-Regime. Sie dient aber auch als Stützpunkt für das Projekt Nationalistische Allianz Amerikanischer Republiken. Also das ist quasi eine Zusammenarbeit von Rechtsextremen, Antisemiten, Nationalisten und Geheimdienstlern. Ein Jahr nach dem Putsch besucht Pinochet auch die Colonia Dignidad. Schäfer schenkt ihm dabei einen Mercedes und darf dafür die Gegend nach Gold und Uran absuchen und es dann auch abbauen. Außerdem darf er die Polizisten der Region auswählen. Also
er darf dann die Polizisten in der Gegend aussuchen.
Richtig, ja.
Wahrscheinlich alles Polizisten, die natürlich wegschauen oder die sogar unterstützen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Auch durch das Gold und Uran wächst die Kolonie im Lauf der Jahre immer weiter und entwickelt sich zu einem großen Wirtschaftsunternehmen mit auch unter anderem eigener Flugzeuglandebahn. Und das führt zu immer größerem Einfluss, den Schäfer auch auf deutsche Politiker hat. Bis in die 1990er Jahre hängt zum Beispiel ein handsigniertes Porträt vom früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß im zentralen Bau der Siedlung. Außerdem renovieren Handwerker aus der Kolonie die deutsche Botschaft in Santiago de Chile. In der Hauptstadt also.
Ja, das ist dann wiederum schlecht.
Das ist leicht schlecht. Auch Andere hohe deutsche Politiker haben Kontakt zu Schäfer, obwohl, wir erinnern uns ja, er überhaupt erst wegen eines Haftbefehls wegen Kindesmissbrauchs aus Deutschland geflohen ist. Auch in den 1970er und 80er Jahren kommen zwar immer wieder Vorwürfe wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen auf, allerdings spielen die Regierung und die deutsche Botschaft sie als, in Anführungszeichen wieder, kommunistische Verleumdungskampagne runter. Und, wie gesagt, die wenigen, denen eine Flucht gelingt, die werden teilweise von der Botschaft wieder in die Kolonie zurückgeschickt. Der damalige Botschafter sollte dann die Kolonie im Herbst 76 auch besuchen, nach diesen Vorwürfen teilweise, meldet aber nur nach Berlin zurück, alle Einrichtungen müssen als mustergültig bezeichnet werden, das Lager genießt hohes Ansehen in der Nachbarschaft, von Geheimniskrämerei kann keine Rede sein, alles ist sauber bis zu den Schweineställen. Das war dann die Rückmeldung nach den Vorwürfen.
War der Botschafter überhaupt vor Ort?
Ja, ja, er war schon vor Ort.
Aber dann muss er diesen Bericht ja super beschönigt haben, weil man kann ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, den körperlichen Zustand der Anhänger jetzt ja nicht übersehen. Oder diese Kartoffelkeller oder die Schreie von den, das haben ja die Zeitzeugen beschrieben, ne, dass da dauerhaft Leute geschrien haben.
Also ich meine, ich weiß es jetzt nicht. Das Ding ist, es werden ja nicht alle Leute gleich runtergehungert sein und gleich schlimm ausschauen. Denk mal, die Leute mit Prügel, die werden halt eher irgendwie im Krankenhaus irgendwo in einem Hinterzimmer verscharrt worden sein. Die Kartoffelkeller hatten kurz mal eine halbe Stunde Ruhe.
Ja.
Die Waffen wurden versteckt. Also das ist ja, es ist alles theoretisch möglich. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass es dann eher beschönigt wurde. Ja.
Ja.
Ein Journalist recherchiert und berichtet dann auch Mitte der 70er Jahre ausführlich über die Colonia Dignidad, bis er im Alter von 40 an einem plötzlichen Herzversagen stirbt. Es gab dann auch echt viele Spekulationen über ein Giftattentat, bestätigt wurden die aber nie. Also es kann tatsächlich ein plötzlicher Herztod gewesen sein, aber ich habe es jetzt mal mit reingenommen, weil für mich die Ungereimtheiten dann doch etwas komisch wirkten. Aber es ist, wie gesagt, nichts bestätigt.
Ja.
Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International veröffentlicht einen mehr als drastischen Bericht. Der damalige Außenminister Genscher erhält allerdings auch einen Bericht, in dem es heißt, die Existenz eines Haftlagers und Folterzentrums im Bereich der Colonia Dignidad erscheint zweifelhaft. Vor allem, in Anführungszeichen, linksorientierte Blätter würden, in Anführungszeichen wieder, ungeprüft die Behauptungen von Amnesty International übernehmen.
Also keine Ahnung, kann man jetzt eigentlich nichts zu sagen, aber von, ich meine, Amnesty International ist ja eine weltweit operierende und auch anerkannte NGO. Dass man sich da so gegen verwehrt, sich diesen Bericht mal anzuschauen, den ernst zu nehmen, vielleicht mal Initiative zu zeigen, da mal hinzugehen. Klar, jetzt rückblickend sind wir natürlich schlauer, aber ich finde es halt schwierig, das dann so einfach so abzutun, so, ja, linke Blätter übernehmen das einfach so und dittete.
Es wird noch weitere gut 10 Jahre dauern, bis Genscher seine Beamten dazu animiert, den Aktivitäten von Schäfer nachzugehen, ja. Richtig.
Also da wird dir das ja schon so vor den Kopf geknallt, ja, dass es ja gar nicht mehr anders geht.
Weißt du, wie viel 10 Jahre sind? Das wäre dann 2036, wenn wir jetzt in 10 Jahren sind. Also das ist ja noch ewig entfernt quasi.
Ja.
Nur kurz, bevor wir jetzt dazu kommen, dass es dann besser wird langsam tatsächlich. Ich hoffe, oder wir hoffen, die Folge hat euch bisher gefallen. Falls ja, nehmt euch doch kurz 2 Sekunden und lasst eine Bewertung da auf Spotify zum Beispiel. Nur kurz auf die Sterne klicken.
Auf die 5 Sterne.
Am besten natürlich, ja. Das würde uns mega freuen und uns auch dabei helfen, noch mehr Leute zu erreichen und uns auch zeigen, dass die Motivation und die Freizeit, die wir da reinstecken, dass das auch gut bei euch ankommt und dass sich das lohnt.
Das wäre ganz großartig und für euch dauert das auch nur einige Sekunden.
Richtig. Ab 1988 leitet Schäfer die Umstrukturierung der Colonia Dignidad zu einer Nachfolgeorganisation ein, damit sie nicht aufgelöst wird. 1990 kehrt Chile dann zurück zur Demokratie, das Pinochet-Regime ist vorbei und damit steht auch das Ende der Colonia Dignidad in der bisherigen Form kurz bevor. Ein Jahr später verliert sie den Status der gemeinnützigen Organisation. Das Krankenhaus wird geschlossen, weil die Regierung die deutschen Abschlüsse des Personals nicht mehr anerkennt. Allerdings steht die lokale Bevölkerung weiterhin hinter Schäfer. Und weil sie Widerstand leistet, wird das Krankenhaus tatsächlich wieder eröffnet. Und in den Folgejahren öffnet auch die Kolonie für Wochenend- und Ferienaufenthalte für chilenische Kinder wieder. Also kurz besser, dann wieder zwei Schritte zurück.
Weil ich wollte gerade fragen, wurde da dann wenigstens das Personal ausgetauscht dann in den Feriencamps und so? Ah ja, okay. Nein.
Es sind ja auch noch keine wirklichen Ermittlungen. Es ist dann einfach nur eben dieser Status als gemeinnütziger Organisation wird aberkannt. Heißt, du hast eben bestimmte Privilegien nicht mehr, wie eben diese Zollfreiheit.
Ja immerhin schon mal das. Ja.
Die Nachfolgeorganisation der Colonia Dignidad bekommt jetzt auch einen Namen, nämlich Villa Baviera, also bayerisches Dorf. Eine Hommage an Schäfers guten Freund, Franz Josef Strauß. Die Villa Baviera besteht bis heute noch unter anderem mit einem 3-Sterne-Hotel und einer Art Bierzelt. Kommen wir gleich auch noch drauf.
Wirklich, auf der ganzen Welt stehen irgendwelche Bierzelte oder Oktoberfeste werden gefeiert. Das ist auch
das
schon
wird da auch gefeiert, ja.
Ja,
aber
natürlich.
Wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, ist das schon ein bisschen morbide, weil dort, wo Leute gehungert haben, das war ja wirklich auch ein Arbeitslager unter schwersten, unmenschlichsten Bedingungen. Dort werden heute Feste gefeiert, ein Bierzelt getrunken, Oktoberfest gefeiert, Hochzeiten veranstaltet. Also ja, aber da kommen wir gleich noch zu.
Okay.
Die Reichtümer, die im Laufe der letzten rund 30 Jahre angefallen sind, werden in mehrere geschlossene Aktiengesellschaften überführt. Dazu gehören insgesamt 23 Unternehmen, die meist Nachfahren von früheren Führungsgruppenmitgliedern gehören. Aber jetzt nehmen dann auch die Ermittlungen so langsam an Fahrt auf, und zwar durch den jungen Diplomat Dieter Haller. Der wird Ende der 80er schon an die Botschaft in Santiago de Chile versetzt. Und er ist tatsächlich einer, der die kritischen Berichte nicht nur liest, sondern sie auch ernst nimmt. Er merkt,
finally.
Ja. Einige Sektenmitglieder genießen viel zu viele Privilegien in der Botschaft. Zum Beispiel können einzelne Botschafter bei der Colonia deutsche Brotzeit bestellen, was die Leute dort natürlich vermissen, ne? Ganz weit weg von der Heimat, also Wurst, Brot, Käse. Mhm. Auf der anderen Seite kommt zum Beispiel einmal pro Woche ein Sektenmitglied mit einer Tüte an Pässen, um diese verlängern zu lassen, ohne jegliche Vollmacht oder sonst irgendwas. Also einfach Pässe, verlängert, wutsch, geh wieder. Haller sagt jetzt, das hat ein Ende. Jeder muss persönlich für seinen Pass vorbeikommen, was die Beziehungen zwischen der Botschaft und der Colonia Dignidad oder Villa Baviera dann später ziemlich verhärtet. Das Ganze geht dann auch mal so ein bisschen weiter, bis eben 1990 dann Pinochet fällt und auch die chilenische Justiz wieder ermitteln kann. Einige der missbrauchten chilenischen Kinder aus der Kolonie dokumentieren ihre Vorwürfe ausführlich und Eltern erstatten Anzeige. Die Polizei durchsucht dann auch mehrfach die Colonia Dignidad. Allerdings wird die Führungsriege um Schäfer von diversen Quellen gewarnt. Sie sind nämlich komischerweise immer dann nicht auf dem Gelände, wenn die Polizei kommt. Und belastende Beweise, die sind auch dann zufällig in der Tasche.
Ja, so gut wie Schäfer vernetzt war, wundert mich das jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Nee, überhaupt nicht, aber es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, das auf jeden Fall.
Ende nämlich auch. 1996 erlässt die Staatsanwaltschaft dann letztendlich einen Haftbefehl gegen Schäfer. Was macht der?
Er flieht wieder in ein anderes Land.
Er taucht unter und flieht nach Argentinien. Ohne seine Anwesenheit spricht ein chilenisches Gericht ihn dann 2004 wegen Misshandlung und Missbrauchs von 27 Kindern schuldig. Ein Jahr später wird Schäfer dann festgenommen und ausgeliefert. Es kommt zu einem weiteren Prozess. Grund dafür sind die Aussagen der ehemaligen Klinikleiterin, Kinder mit Elektroschocks gequält und unnötigen psychiatrischen Behandlungen unterzogen zu haben, um ihren Willen zu brechen. Das sind mal belastende Aussagen. In 25 Fällen wird Schäfer dann deswegen zu 20 Jahren Haft und Zahlungen von insgesamt 1,2 Millionen Euro an 11 Jugendliche verurteilt, die da als Nebenkläger aufgetreten sind. Im April 2010 stirbt Schäfer dann im Alter von 88 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus. So, das war jetzt das Ende von Schäfer. Jetzt haben wir aber natürlich noch Auswirkungen. Und wir haben ja jetzt auch gerade vorhin die Via Baviera nochmal kurz angeschnitten, die ja heute auch noch existiert. Im April 2006 gestehen rund 140 ehemalige Bewohner ihre Schuld ein, weil sie Schäfer nicht aufgehalten haben. Es folgen deswegen weitere Verurteilungen. Im Jahr 2011 müssen etwa 26 ehemalige Kolonia-Mitglieder für 5 Jahre wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs ins Gefängnis, darunter auch der ehemalige Vizechef der Kolonia und Leiter des Krankenhauses Hartmut Hopp. Hopp flieht allerdings nach Deutschland. Seine Staatsbürgerschaft schützt ihn hier vor der Strafe. Die Staatsanwaltschaft Krefeld ermittelt zwar gegen Hopp, stellt das Verfahren 2019 aber wegen mangelnder Beweise ein. Er ist immer noch frei.
Nee, das finde ich gar nicht gut.
Echt? Überraschung.
Das klingt gerade voll stümperhaft, aber ja gut, Deutschland wird jetzt keinen Deutschen ausliefern.
Ja.
Vor allem, weil die Haftbedingungen da ja auch nicht gut sind.
Ja, bestimmt, aber ich sag's dir ehrlich, das sind auch unwürdige Taten. Also ich hätte da jetzt kein Mitleid und ich bin jetzt, was Recht angeht, ja auch kein Experte, aber das war ja dann doch irgendwie auch deutscher Boden so ein bisschen. Und deutsche Kinder.
Ich möchte ganz kurz sagen, das hat natürlich nichts mit meinem subjektiven Rechtsverständnis zu tun, weil ich würde sagen, natürlich schafft den wieder nach Chile. Da wird er dann vor Gericht gestellt und verurteilt. Aber ich meine, du hast ja in Deutschland auch geltendes Recht. Und du kannst ja nicht manchmal so sagen, ja, okay.
Ja.
Dann verurteilen wir den in dem Fall so und dann, ne? Das wäre ja auch doof.
Ja, natürlich.
Du brauchst ja eine Rechtssicherheit. So. Aber ich sehe es genau wie du, dass dann halt hier gegen ihn hätte ermittelt werden müssen und auch abschließend hätte ermittelt werden müssen.
Ja, das wurde ja wegen Mangels an Beweisen eingestellt. Aber es leben ja auch immer noch Zeitzeugen, auch in Deutschland. Für die muss es ja ein Schlag ins Gesicht sein.
Ja, und ich glaube, es würde schon die Möglichkeit geben, da genügend Beweise zu beschaffen. Ist halt mit einem großen Aufwand verbunden, aber.
Ja, vor allem, wenn ehemalige Mitglieder ja auch schon in einem, wie habe ich ja gerade gesagt, in einem offenen Brief gestanden haben. Also irgendwas muss ja da zumindest rausholbar sein, meiner Meinung nach. Es kann sich gern, wenn wir unter unseren Zuhörern schon einen Anwalt haben oder ähnliches, gern mal melden, damit wir das vielleicht verstehen. Wie viel dann die Bundesregierung und die deutsche Botschaft über die Taten in der Sekte wussten und warum sie nicht eingegriffen haben, ist bis heute nicht ganz geklärt. Genauso wie viele Oppositionelle auf dem Gelände tatsächlich ermordet wurden während des Pinochet-Regimes. 2016 hat der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier, also unser heutiger Bundespräsident, verhängt, dass die Sperrfrist für die Akten von 30 auf 20 Jahre verkürzt werden soll. Ein Jahr später hat der Bundestag dann noch die Aufarbeitung offiziell beschlossen. Abgeschlossen ist sie aber, wie gesagt, bis heute noch nicht.
Dann würde ich doch sagen, sobald da irgendwas rauskommt, machen wir auf Insta ein Reel und auf TikTok oder so.
Logisch.
Oder eine kleine Folge.
Ja, je nachdem, was da rauskommt. Ja. Aber also Platz für ein Reel oder ein TikTok wird es auf jeden Fall haben.
Ja.
Ja.
Das finde ich super spannend. Und ich finde es sehr gut, dass es endlich auch von deutscher Seite aufgearbeitet wird.
Ja, what's up. Oh. Das Auswärtige Amt bremst die Aufarbeitung nämlich offenbar, sagen Kritiker. Der heutige Bundestagsvizepräsident und frühere Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow ist etwa vor rund 3,5 Jahren zum Gelände gereist, damals auch als Bundesratspräsident. Ungewöhnlich dabei, die deutsche Botschafterin in Chile hat ihn nicht begleitet und sogar von der Reise abgeraten. Auch er sagt, es habe heftigen Widerstand aus dem Auswärtigen Amt gegeben und er wurde von einem Referatsleiter als aufgeblasener Pfau bezeichnet. Chrissy guckt also, ganz geschockt.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du kannst doch niemanden aufgeblasenen Pfau nennen, der darum bemüht ist, ein Verbrechen aufzuklären. Der sich bemüht, ja, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen für die Opfer, für die Hinterbliebenen.
Ja. Deswegen sage ich es ja. Es stockt alles ziemlich. Aber immerhin hat die Bundesregierung in der letzten Wahlperiode rund 2 Millionen Euro an die Opfer der damaligen Sekte gezahlt. Teilweise ist aber das Problem, Opfer und Täter voneinander abzugrenzen, heißt es, weil einige Opfer sich ja dann auch teilweise schuldig gemacht haben.
Ja.
Deswegen ist das ja immer noch schwierig. In der Kritik steht auch die Via Baviera, wo heute noch Hochzeiten, Partys, eben das Oktoberfest gefeiert werden, also was wir vorhin schon angesprochen haben, ja. Genau da, wo früher Kinder missbraucht und weitere Menschen gefoltert und getötet wurden. Opfer und Menschenrechtsorganisationen fordern dort eine Gedenkstätte zu errichten.
Ja.
Das Problem, neben mutmaßlichen Behinderungen des Auswärtigen Amts, ist auch noch unklar, wem die Flächen genau gehören. Teilweise sind Firmen aus dem Dunstkreis der alten Sektenmitglieder die Besitzer, teilweise aber auch die Opfer, die auch noch da wohnen. Also nicht alle, aber gibt noch ein paar. Die chilenische Regierung hat eine Enteignung auf den Weg gebracht. Um das Ganze aber auch natürlich rechtssicher zu machen, dauert das halt ewig. Es stehen zum Beispiel Schadenersatzklagen im Raum, zumal der Präsident, der sich dafür einsetzt, aktuell im März wahrscheinlich nicht mehr in der Regierung ist und der rechtskonservative wahrscheinliche Nachfolger hat wohl nicht so viel für eine Gedenkstätte übrig. Ob das Ganze also kommt, steht quasi in den Sternen.
Das ist jetzt irgendwie kein befriedigendes Ende.
Nein, überhaupt nicht, aber deswegen ist es ja ein Skandal.
Ja.
Deswegen habe ich auch diesen Fall ausgesucht, weil da einfach noch viel zu viel offen ist, aber ja.
Ja, ich meine, es ist sehr frustrierend. Es gibt einige Menschen, die sich dahinter klemmen und die ganze Sache aufarbeiten wollen und
dann
wird es aber von vielen Stellen blockiert.
Ja.
Und es ist halt irgendwie frustrierend. Klar hat ein rechtsnationaler Präsident weniger Interesse daran. Vielleicht ist er da auch irgendwie in dem Dunstkreis, das waren ja alles so, wie ich das jetzt zwischen den Zeilen gelesen habe, eher rechtsorientierte Menschen oder Anhänger.
Da von
die Sekte insgesamt?
Ja, die Sekte an sich nicht unbedingt, aber klar, das sind natürlich die halt eine Enteignung gefürchtet haben damals, die Landwirte, durch eine linksorientierte Regierung, die waren dann, ja, und die Colonia Dignidad hat sich auch mit teilweise rechtsterroristischen Gruppen zusammengetan und verbündet. Also war schon eher in diese Richtung.
Ja.
Was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass diese Sekte grundsätzlich rechts war, aber ja, es ging halt in die Richtung. Das ist jetzt tatsächlich auch das Ende.
Nee, ich fühle mich wieder abgeholt. Ehrlich gesagt bin ich aber auch recht frustriert, weil irgendwie in meinem Kopf dachte ich irgendwie, dass die Aufarbeitung schon abgeschlossen ist.
Nein.
Und dass das schon eine runde Geschichte ist, aber ist es offensichtlich nicht.
Nein.
Deshalb hoffe ich, dass da noch eine Aufarbeitung stattfinden wird.
Aber da ist ja jetzt schon mal der perfekte Zeitpunkt, um bei Instagram und TikTok reinzufolgen, wenn wir die Aufarbeitung dort dann natürlich nochmal genauestens dokumentieren, sobald sie passiert, wenn sie passiert.
Und auch sonst posten wir fast jeden Tag, auf jeden Fall mehrmals pro Woche, verschiedene Videos zu Skandalen, zu True-Crime-Fällen. Also folgt auf jeden Fall rein.
Jo. Ich sehe es wie du. Es ist eher unbefriedigend, dieses Ende. Aber vielleicht ist unser nächstes Thema ja bisschen schöner.
Ja, nachdem wir so runtergezogen worden sind, hat uns die Isabel auf Instagram geschrieben: Hi ihr zwei, wie wäre es, wenn ihr das Thema Liebe behandelt? Wir steuern ja auch schon auf den Valentinstag zu.
Und Liebe ist ja auch eins der Motive in der zumindest True Crime Welt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da viele Skandale zu gibt. Das könnte ja wirklich sehr interessant werden. Weiß jetzt nicht, ob das nach Sekte tatsächlich dann sehr viel, wie sagt man das, behüteter wird oder sehr viel schöner, weil
der Cut ist auf jeden Fall da.
Ja, es kann, glaube ich, bei Liebe auch sehr grausam werden. Wir sind gespannt. Wir recherchieren mal und dann hört ihr das in 2 Wochen, wenn Chrissy mit einem Skandalfall kommt.
Und hoffentlich wieder komplett gesund.
Ich drück dir die Daumen.
Danke.
Hoffentlich bin ich dann auch noch gesund. Hab mich nicht angesteckt.
Das hoffen wir auch. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und ihr bleibt natürlich auch gesund. Grüße!
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.